Der Streit. Über neue soziologische Literatur. Digitalisierung Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Der Streit über neue soziologische Literatur. Wie immer mit dem wunderbaren Robert Seifert. Hallo Robert.
Hallo André.
Und mit mir André Armbruster. Heute setzen wir unseren Schwerpunkt zur digitalen Soziologie oder zur Soziologie des Digitalen. Das müssen wir auch nochmal entscheiden, was das eigentlich ist und was der Unterschied ist. Diesen Schwerpunkt setzen wir fort. Heute besprechen wir ein Buch mal wieder. Also wir sind heute wieder alleine, leider ohne Gast, aber vielleicht ist das nächste Mal schon wieder ein Gast dabei, worauf wir uns sehr freuen. Aber wir verraten noch nicht, wer und wann. Wir haben ein Buch von Massimo Airoldi. Und zwar heißt es Machine Habitus Toward a Sociology of Algorithms. Also wir bleiben beim Algorithmus-Thema, wir bleiben aber auch so ein bisschen in der Theorie. Und Massimo Airoldi ist Assistant Professor an der Lyon Business School. Und wie der Name schon verrät, geht es so ein bisschen in die Habitus-Bourdieu-Richtung. Und um es ein bisschen spannend zu machen, haben wir uns entschieden, dass Robert die Befürworterrolle einnimmt, obwohl er ein bisschen skeptisch Richtung Bourdieu eigentlich ist. Also so lese ich zumindest auch sein letztes Buch. Und ich, der eigentlich Vertreter der Feldtheorie ist, bin, ich habe heute die Kritikerrolle. Deswegen versuchen wir da so ein bisschen Spannung reinzukriegen. Und Robert, worum geht's in dem Buch?
Ach genau, worum geht's? Es geht, genau, das ist ja im Titel sehr gut erkennbar, Bourdieu nicht, aber vor allem, glaube ich, ist die Stärke des Buches, dass es, glaube ich, eine der wenigen Studien ist, die eben wirklich den Versuch macht, auch das Digitale auch konsequent soziologisch, kultursoziologisch zu deuten, dass man eben zum einen sagt, oder ich Airoldi sagt zum einen, wir konzipieren Maschinen als soziale Handelnde, soziale Akteure, Social Agents, genau genommen, so ein bisschen noch eine andere Konnotation. Und dass man dann eben sagt, die Kultur wird direkt in den Code und in das Digitale und in das Maschinelle mit verlegt, nicht? Also, dass man nicht die umgekehrte Weg geht, den wir ja auch häufig kennen, also dass man sozusagen von so einer Art Quantifizierung, Algorithmisierung der Welt spricht, wird hier eher eigentlich der umgekehrte Weg gegangen, das konsequent sich zu überlegen, wie man eigentlich das Digitale auch konsequent kultursoziologisch denken kann. Ja, und dann nicht, also Algorithmen, Maschinen sind sozusagen soziale Handelnde, soziale Akteure. Und die sind, das wäre das Argument, auf ähnliche Weise sozial oder sozialisiert wie männliche Akteure. Und hier unterscheidet dann, das finde ich auch eine Stärke des Buches, eben also eine Zwei-Seiten-Unterscheidung, die Kultur im Code und dann der Code in der Kultur, nicht? Also dass man zum einen Seite sagt, die Algorithmen werden sozusagen, das geht hier natürlich ganz speziell um maschinell lernende Algorithmen, sozialisiert, weil sie eben von den menschlichen Daten lernen. Das kennen wir ja auch im Zusammenhang der Diskussion um den Algorithmic Bias. Also der hat natürlich auch unter anderem dadurch zustande kommt, dass man eben aus der Realwelt Daten entnimmt und die Welt ist eben diskriminierend und das zeigt sich dann im Algorithmus wieder. Das wäre sozusagen ein Beispiel dafür. Und auf der anderen Seite eben, dass man den sagt, der Code, die algorithmische Logik ist wiederum selbst, schreibt sich sozusagen auch wieder in die menschlichen Habitus ein. Insofern, es gibt sozusagen so rekursive Feedback-Loops, in der sich beide wechselseitig beeinflussen und sozialisieren. Das wäre vielleicht erstmal die ganz allgemeine zentrale These. Könnte man jetzt noch ein bisschen weiter diskutieren, was den Maschinenhabitus von dem Menschenhabitus unterscheidet. Die zentrale Unterscheidung ist wohl die, wenn ich das richtig verstehe, dass die Maschinen eben nicht keine empfindlichen Wesen sind und auch nicht verstehen. Das sind, glaube ich, so zwei zentrale Unterscheidungen von ihm, obwohl er hier dann eben vermutlich den Einsatz dann nicht auch mit Bourdieus Praxistheorie macht, weil er eben Praxis als etwas definiert, was eben in erster Linie sozusagen unbewusst entsteht. Und somit kann er dann hier jetzt sozusagen ins Feld gehen und sagen, insofern ist sozusagen zwar einerseits, Menschen verstehen zwar Dinge und erleiden auch Dinge, das wäre vielleicht der Unterschied für ihn zentral, dass eben diese Diskriminierung vielleicht Algorithmen nicht so sehr, also Maschinen nicht so sehr wehtut wie Menschen, aber den Umstand, dass sie sozusagen nichts verstehen, unterscheidet jetzt die Praxisseite menschlichen Handelns eigentlich auch nicht so sehr von Algorithmen, weil beide mehr oder weniger bewusst, sozusagen unterbewusst oder unbewusst stattfinden. Das vielleicht erstmal dazu. Ich weiß nicht, ob das deine Wahrnehmung des Buches auch angemessen wiedergibt. Oder
ja, ich glaube, auf Details kommen wir dann gleich noch. Aber vielleicht können wir noch mit einer Rückfrage oder mit einer Rückfrage starten. Denn er sagt ja, manche Algorithmen haben einen Habitus und manche nicht. Kannst du mir ganz genau erklären, woran das liegt und was nun der Unterschied ist von einem Algorithmus mit Habitus und einem ohne?
Das müsste man jetzt wahrscheinlich nochmal eine genaue Tiefenlektüre machen. Meine Vermutung ist, dass sich dieser Maschinenhabitus eigentlich ganz speziell auf maschinell lernende Algorithmen bezieht, weil nur die sozusagen so eine Art eben sozialisiert sind, in dem Sinne, wie er das meint, dass die halt auch unbewusst bestimmte soziale Muster abholen. Wohingegen bei einem Algorithmus, den man sozusagen jetzt einfach nur festschreibt, sage, mach dann in der Situation das und das, das wäre für ihn sozusagen nicht mehr unbewusst oder unbewusst, nicht? Dann hat man sozusagen eine Software-Ingenieurin schreibt dann sozusagen einen bestimmten Befehl ein, eine Intention ein. Aber wie gesagt, da müsste man eigentlich nochmal die Stelle gehen. Das ist mir jetzt gar nicht mehr so gerade präsent, aber ich weiß, dass sozusagen diese Form des der Maschinenhabitualisierung eigentlich nur nach seiner Argumentation im Moment einsetzt, wenn der Algorithmus maschinell lernt.
Genau, er legt dann, glaube ich, großen Wert auf diese Feedback-Loops, also der Algorithmus in dem Getränkeautomaten ist halt dann kein habitueller, weil er nicht lernen kann, aber die Empfehlungsalgorithmen von Amazon, YouTube oder so, die halt dann eben schon. Und das, auch wenn ich jetzt Kritiker bin, finde ich es eigentlich ganz interessant, weil hier ein Akteur entsteht quasi erst in letzter Zeit. Und ich sag nochmal gegen meine Rolle etwas Positives, denn ich finde das eine Argument ziemlich genial. Denn man kann ja jetzt natürlich sagen, Menschen sind Menschen, aber Algorithmen, die haben natürlich keinen Habitus, das sind ja irgendwie nur Dinge und so. Weil Menschen Bewusstsein haben und das alles entscheiden können und so. Und er sagt aber, die meisten Handlungen, Verhalten, das meiste Verhalten, die meisten Praktiken sind halt irgendwie unbewusst und routinisiert, also eben ohne Bewusstsein. Und weil die Algorithmen keinen Habitus haben, deswegen kann man sie auch habituell auffassen. Und ich finde, diese Umdrehung ist eigentlich ganz genial gemacht. Also ist ein schöner Startpunkt. Dann geht's aber so ein bisschen den Bach runter, könnte man sagen, weil seine Theorie-Rezeption ist, finde ich, so ein bisschen Cherry-Picking. Also so ein bisschen so nach dem Pipi-Langstrumpf-Prinzip irgendwie, ich nehme die Teile der Theorie oder lese die Theorie besonders so, wie ich sie gerade brauche. Und mein Problem ist damit oder ist dabei, dass er eigentlich so ein bisschen die Vorurteile an Bourdieu reproduziert, könnte man sagen, und wiederholt. Denn es wird ja Bourdieu oder wurde oftmals vorgeworfen, Bourdieu kann eigentlich nur Reproduktion erklären, das ist alles sehr statisch, es wiederholt sich alles. Und ich glaube, dasselbe macht er halt auch. Also er sagt ja, dass diese Algorithmen dann habituell sind, weil sie, ich muss mal die Stelle suchen, weil sie eigentlich Wahrscheinlichkeiten reproduzieren. Also es gibt hier sowas wie einen praktischen Sinn, weil die Maschine eigentlich unbewusst objektive Strukturen reproduziert. Und ich glaube, das Problem ist hier, dass Bourdieu das zwar auch sagt, aber irgendwie diese Nichtpassung vielleicht von Habitus und Situation und auch dieses veränderte Potenzial, was vielleicht auch die Feldtheorie dann so ein bisschen mit in die Diskussion einführt, das geht alles verloren. Also ich glaube, seit 28 ist das irgendwie, da geht es wirklich bei ihm um Wahrscheinlichkeiten, Fahrtabhängigkeiten, und es wird eigentlich wieder das alte Vorurteil reproduziert, naja, das ist alles irgendwie statisch, es geht hier um die Aktualisierung von Dispositionen und das ist eigentlich alles durchdeterminiert. Und das finde ich, also das ist schade, das wäre so meine erste Kritik, könnte man sagen. Und jetzt bitte entkräften.
Also das, also den Eindruck kann man natürlich bekommen, also weil er auch Algorithmen als sozusagen so Input- und Output-Maschinen definiert, wo man eben sagen würde, das klingt jetzt sozusagen sehr heftig nach Behaviorismus. Und das würde ich auch sagen, dass die meisten, wäre immer mein Argument, dass das schon behavioristische Maschinen sind. Insofern glaube ich, dass das Argument korrekt ist, also diese Kritik an ihm korrekt ist, dass das sozusagen wirklich eigentlich eher behavioristische Maschinen sind, wie er das dieser Form der Rezeption von Bourdieu folgt, die es ja durchaus immer gibt, nicht die eine der stärksten Kritiken an Bourdieu ist ja immer, dass es sozusagen Habitus eben zu statisch ist. Jetzt gibt es natürlich, das hast du dargelegt, andere Interpretationen, die legen jetzt gerade die Praxistheorie legt eben dann eher mehr Wert auf den Umstand, dass der Habitus auch sozusagen in der praktischen Umsetzung, individuellen praktischen Umsetzung ja Abweichung generiert. Da würde ich vermuten, wenn man das sozusagen bei ihm jetzt einholen will, dass er sozusagen sagt, daraufhin verweist, dass diese Vorhersagen, die algorithmischen Schätzungen, die Vorhersagen eben häufig auch sozusagen unkorrekt sind, nicht? Das nennt er ja dann auf Seite 50. Whether algorithmic predictions are accurate or not is scarcely relevant for my present reflection. Also der Umstand, ob jetzt sozusagen das, was die maschinellen Algorithmen vorhersagen in ihren Wahrscheinlichkeitsberechnungen, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eigentlich egal, weil es sozusagen irgendwie wieder einen Effekt erzeugt. Da würde ich jetzt vielleicht versuchen, sozusagen die Rettung vorzunehmen. Also wo man sagen könnte, dass gerade der Umstand, dass sie vielleicht überhaupt nicht korrekt sind, so ähnlich etwas wie eine Praktik, so eine Abweichung in den menschlichen Praktiken wieder sozusagen reproduziert. Das wäre jetzt vielleicht der Versuch, das zu retten.
Ja, aber das überzeugt mich eigentlich auch nicht, weil also er geht ja auch auf diese Biases ein, kann man sagen, also dass Algorithmen irgendwie rassistische Stereotype reproduzieren und so. Und das wäre ja vielleicht in dem Sinne auch ein Fehler, aber er sagt, naja, eigentlich wären doch hier wieder nur objektive Strukturen der Gesellschaft, die dann Eingang in den Code finden, also hier Culture in the Code, wie er dann sagt. Also die Maschinen werden auch eben rassistisch oder sexistisch sozialisiert. Und dann kommt es wieder zu einer einfachen Aktualisierung. Und auch die Fehler, die dann vorkommen, sind eigentlich in dem Sinne richtig in ganz großen Anführungszeichen, weil nur etwas Objektives aktualisiert wird. Und all das, was irgendwie zu Veränderung führen kann oder so, das blendet er dann irgendwie aus. Also das ist irgendwie eine schlimme Lektüre von den feinen Unterschieden und danach ist er auch stehen geblieben, habe ich das Gefühl.
Also. Ich glaube, dass diese Abweichung, der hat ja sozusagen zum Schluss kommt dann so ein bisschen, das wirkt so, insgesamt muss man vielleicht kurz sagen, das ist jetzt gar nicht so furchtbar lang, das Buch. Das waren jetzt irgendwie 150 Seiten, glaube ich. Ungefähr, ja. Es besteht aus einem Theorieteil und hat dann zum Schluss noch, er hat offensichtlich selbst mit ein paar Leuten da auch empirische Studien zu Facebook-Algorithmen und auch zu Sortierungsalgorithmen von Musik-Algorithmen gemacht, durchgeführt. Und auf diesen Umstand verweist er dann nochmal, das glaube ich so auf Seite 104, wo er darüber spricht, dass sozusagen dieses Reinforced Learning auch dann bei diesen Musiksortieralgorithmen, also die bestimmte Titel vorschlagen, die man jetzt als nächstes hören kann in seiner Software, eben sozusagen diese Reinforced Learning Prozesse auch völlig abweichende Titel auf einmal vorschlägt. Mhm. Also die, das setzt sozusagen wieder die Idee ein, dass dieses maschinelle Lernen, würde ich schon sagen, auch eben zu unvorhersehbaren Effekten führt. Nicht? Das ist sozusagen möglicherweise schon irgendwie behavioristisch gedacht, aber der Lernprozess kann eben unter Umständen auch sozusagen Ergebnisse ausspucken, wo man im Nachhinein gar nicht so richtig versteht, warum die eigentlich zustande kommen und die auch nicht unbedingt vorhersehbar waren. Also diese Momente des sozusagen der Abweichung, die finden sich da für ihn, glaube ich, in diesen maschinellen Lernprozessen schon. Also vielleicht auf eine andere Art und Weise wie beim Menschen, wo man sagen würde, die Praktiken vielleicht bestehen eher darin, dass man irgendwas vielleicht missversteht und falsch nachahmt und dadurch machen Leute irgendwas anders. Also hier nicht, also dieses der Umstand, wie sozusagen in maschinell lernenden Prozesse Neues entdeckt wird oder Abweichungen zustande kommen, hat eine ganz andere Logik. Aber ich finde das schon überzeugend zu sagen, dass da auch Dinge passieren, die wir jetzt nicht vielleicht von Anfang an wiederfinden. Und nochmal der Punkt, du sagst sozusagen, das ist sozusagen eine Wiedergabe der objektiven Wirklichkeit, aber da ist Ihnen ja schon wichtig zu sagen, dass das ja sehr umstritten ist, ob das tatsächlich so ist. Und zweitens auch, dass es gar nicht relevant ist. Gerade aus einer praxistheoretischen Deutung würde man ja sagen, es ist sogar wichtig, darauf zu bestehen, dass das vielleicht gar nicht stimmt, dass das gar nicht übereinstimmt. Also ich würde sagen, ja, der Einsatz ist, das sind sozusagen behavioristische Maschinen, aber die sind eben unperfekt und bringen sozusagen Irritationen und unvorhersehbare Ergebnisse hervor, die man jetzt heuristisch mit dem vergleichen kann, was Praktiken vielleicht in der Habitustheorie sind.
Ja, vielleicht muss man nochmal unterscheiden zwischen, was du sagst, Abweichung und veränderte Praktiken. Also das ist ja, glaube ich, nicht das Gleiche. Nur weil ich von etwas abweiche, kann ich ja trotzdem Strukturen reproduzieren. Gleichzeitig, und dafür ist ja die Feldtheorie auch da, und das macht er in diesem, ich glaube, weiß nicht, zweiten oder dritten Teil, in dem dritten Teil, glaube ich, sagt er auch, also versucht er ja die Algorithmen in Feldern zu verorten. Und auch hier kann man eigentlich, glaube ich, wieder die gleiche Kritik anbringen, weil einerseits ist, glaube ich, manchmal ein bisschen unklar, ob jetzt die Algorithmen Strukturen sind oder doch Akteure oder Agenten. Und wenn sie aber einen Habitus haben, würde man ja dann darauf schließen oder würde man ja eigentlich vermuten, dass es sich doch um Akteure handelt. Und dann müssten sich doch in Feldern irgendwie verorten und auch irgendwie mitkämpfen um Veränderungen und oder um Reproduktion des Feldes oder auch um Transformation. Und das finde ich, macht er irgendwie nicht wirklich gut, weil Sachen wie ja so Positionierung oder sowas, das fehlt dann wieder. Oder der zentrale Begriff der Illusio kommt bei ihm gar nicht vor. Also, dass man daran glaubt, dass das Spiel oder das, was auf dem Spiel steht, dass es wert ist, darum zu kämpfen. Also im Fall der Wissenschaft ist es dann so, spielt eine unglaublich große Rolle, ob ich die Fußnote so setze oder anders. Und dafür, weil wir diesen wissenschaftlichen Habitus und diese Illusio irgendwie verkörpert haben, ist es für uns unglaublich wichtig. Aber die Frage wäre, wie ist das mit den Maschinen und den Algorithmen? Und ich möchte eigentlich die Kritik wirklich aufrechterhalten, dass er sich ja die Theorie so ein bisschen so baut, wie ihm das gerade passt. Und nur das nutzt, was ihm so ein bisschen in den Kram kommt, was irgendwie so halbwegs zu seinem Phänomen passt. Und zentrale Argumente oder wichtige Argumente, die lässt er halt einfach außen vor, weil wie kann eine Maschine daran glauben, dass es jetzt wichtig ist, ob ich nur Eminem vorschlage oder Bach? So.
Und aber würde man nicht sagen, dass es deswegen eben einen Maschinenhabitus ist und kein Menschen? Also deswegen wird doch so eine Unterscheidung notwendig, oder nicht? Also gerade weil die der maschinelle Habitus nicht mit dem menschlichen identisch ist, braucht man ja die Unterscheidung. Ansonsten könnte man ja einfach sagen, man sagt halt Habitus. Aber das Buch heißt ja Machine Habitus und er macht ja die Unterscheidung. Er sagt ja, und er verweist ja selbst darauf hin, nicht, dass also die Maschinen tatsächlich eben nicht verstehen, auch nicht fühlen, auch nicht darunter leiden, dass die sozusagen auch nicht, das sagt er ja sogar, the external constraints of social structures such as poverty, physical and symbolic violence or discrimination sind für die sozusagen irrelevant. Nicht? Also dass diese ganzen sozialstrukturellen Einschränkungen eben der physischen und auch epistemischen Gewalt, Diskriminierung, Armut, ja jede Form der Gewaltanwendung ist für einen Algorithmus oder für eine sozialisierte Maschine völlig irrelevant. Und das ist natürlich ein Unterschied, nicht? Das würde ja Bourdieu auch sagen. Das ist vielleicht das, was du ansprichst, nicht? Dass man sozusagen in einer bestimmten Position im sozialen Feld mit eben den entsprechenden Ausstattungen, die man hat oder nicht, Anerkennung gewinnt oder eben auch Diskriminierung. Und hier sagt er ja schon, dass dann scheitert sozusagen, hat das Habitus-Konzept seine Grenze, weil eben der Algorithmus vermutlich nicht, also ob dem das jetzt egal ist, ist vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber zumindest leidet er unter dieser Form der Ausgrenzung weniger als ein Mensch. Insofern weiß ich nicht, also was du alles sagst, ist ja alles korrekt, aber das ist ja jetzt die Frage, ob das sozusagen gegen sein Konzept spricht.
Ja, vielleicht ist dann wirklich die Frage, haben Maschinen einen Habitus? Oder muss man das anders denken? Also ich finde jetzt leider die Stelle nicht so ad hoc, aber er sagt ja ab und zu mal, dieser Maschinenhabitus ist eine Art von Metapher. Und das wäre, glaube ich, jetzt die Frage, die mir zum Beispiel auch nicht klar ist. Haben Maschinen jetzt einen Habitus, der dann genauso ist, wie die Habitus-Theorie das sagt? Oder versuchen wir eigentlich nur so ein bisschen mit dieser Metapher, wo ich finde, es wäre dann auch eigentlich eine schlechte Metapher, ein bisschen ein paar Erkenntnisse über Maschinen und Algorithmen zu erzielen. So. Und da ist vielleicht irgendwie so ein bisschen unklar. Also wie weit kann man die ganze Sache treiben? Das ist vielleicht die Frage, die so ein bisschen bei mir auch dahinter steht. Denn wenn er sagt, naja, wir können uns ja nicht ein paar Bausteine ausleihen, so, ja, dann kann man das so machen. Aber die Frage wäre doch, okay, was wäre denn, wenn wir wirklich dieses ganze Arsenal der Habitus-Theorie mal damit aufziehen? Wohin kommen wir dann? Das wäre, glaube ich, spannend. Und um diesen Schritt scheut er sich, glaube ich, so ein bisschen zu gehen.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich kein, also das weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das sozusagen ein Bourdieuianer ist, der versucht sozusagen die Bourdieu-Theorie in allen ihren Verästelungen sozusagen der gerecht zu werden. Mhm. Es wird schon relativ spezifisch formuliert, dass er relativ am Anfang, wo es, glaube ich, heißt Seeing Algorithms with the Eyes of Pierre Bourdieu, also Algorithmen mit den Augen von Pierre Bourdieu beobachten oder anzusehen, dass das schon sehr ganz genau sich auf das Konzept des Habituses allein konzentriert. Also nicht, das ist sozusagen schon mal eine relativ große Engführung und die Frage der sozialen Felder und so wird zwar thematisiert, aber alle anderen Fragen, Kapitalausstattung und so weiter und das Lebensstile, das kommt ja überhaupt nicht, vor, sondern das geht ja wirklich nur um eben diese, ja, einen Theoretisierungsprozess, wo man eben ausgehend von dem Habitus Konzept von Bourdieu das anwendet. Das finde ich aber jetzt ja nicht legitim, dann ist das nicht, würde man nicht sagen, dass so Forschung funktioniert. Man nimmt sich irgendwo ein Konzept und guckt, ob man das dann ausweiten kann. Muss man da jetzt unbedingt sozusagen der Bourdieu-Forschung in allen ihren Aspekten gerecht werden? Würdest du den Anspruch da sehen in dem Buch?
Nee, vielleicht nicht, aber wird es dich dann erst richtig spannend? Also wenn man fragt, welche Distinktionsmerkmale haben denn Algorithmen? Das wäre doch einfach, also.
Für mich wäre es nicht interessant, weil ich bin ja kein Bourdieuianer, aber für diejenigen, die das.
Ich meine jetzt auch nicht nur für Bourdieuianer, sondern auch für die digitale Soziologie. Mhm. Also gibt es Formen von Distinktion oder Distinktionspraktiken von Algorithmen, gegen andere Algorithmen oder aber auch gegen Menschen. So.
Auf jeden Fall wissen wir ja schon, dass sozusagen die maschinellen Algorithmen auf jeden Fall die coolen Typen sind und die anderen haben ja im Prinzip nicht mehr dieselbe Reputation, nicht? Also wenn man so ein armer, einfacher Algorithmus ist, ist die Zeit ist auch ein bisschen vorbei. Aber gut, das ist natürlich jetzt immer die Frage, ist das eine Zuschreibung? Ist das, also das ist jetzt dann schon schwierig. Ich glaube, dass das an seine Grenzen kommt. Ich glaube, dass das Errol ja auch nicht behaupten würde, dass die sozusagen selbst Distinktionsgesten aufsetzen. Mhm. Weil das setzt eben im ähnlichen Maße voraus, sozusagen wahrscheinlich affizierbar zu sein. Also, dass man eben nicht sagt, das sind keine sentient beings, keine empfindlichen Wesen. Und ich würde vermuten, wenn man sozusagen auf physikalische und epistemische Gewalt relativ indifferent reagiert, reagiert man vielleicht auf sowas wie Distinktion und Privilegien, Stolz oder wie auch immer, wahrscheinlich ähnlich indifferent. Insofern glaube ich, dass das vielleicht zumindest in dem Arbeiten von Errol wahrscheinlich nicht positiv beantwortet wird, glaube ich. Also ich glaube, dass ich das da nicht finde. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob muss ich jetzt nicht an den Errol Buch festnageln, ob es da andere Denkmöglichkeiten gibt, aber bei ihm würde das, glaube ich, da relativ schnell seine Grenzen finden. Aber wie gesagt, klar, das kann man kritisieren. Ich finde es aber schon, da würde ich das doch nochmal stark machen, dass es eben ein genuin relationaler Ansatz ist, also der eigentlich eben nicht davon ausgeht, die Algorithmen sind irgendwelche Sozialstrukturen, sondern das sind eben eigentlich relationale Maschinen, die nur sozusagen in ihrer Auseinandersetzung mit der Umwelt sozusagen sozialisiert werden. Und das finde ich schon ziemlich gut, weil wir nach wie vor, das kann man ständig in diesen Diskussionen, die man auch mit sozusagen computerwissenschaftlich affizierten Sozialwissenschaftlern hat, eben immer wieder sozusagen das Argument kommt, dass das nicht das doch relativ festgefügte Strukturen sind und logische Operationsweisen und Prozesse, die wir als erstes alle mal sozusagen die Blackbox öffnen müssen und reingucken müssen. Und ich finde jeden Ansatz, der, das ist im Übrigen konsequent soziologisch und auch kultursoziologischer Ansatz, der sich da auch ein bisschen immer dagegen wehrt. Das finde ich schon eigentlich ganz cool.
Finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil das so ein bisschen zu meiner nächsten Kritik eigentlich überleitet. Vielleicht machen wir einen kleinen Callback zu dem Buch von Selwyn. Hast du nämlich Folgendes gesagt.
Wie gesagt, der entscheidende Punkt eben in dieser frühen digitalen Soziologie war eben auch darauf hinzuweisen, dass wir auch immer eine radikale Theorie und Methodenneubildung brauchen. Also das muss sozusagen einhergehen. Man kann nicht einfach, so das ist bei Lupton und Maris sozusagen einer der stärksten Punkte, die sie da machen, nicht? Dass wir nicht einfach jetzt die klassischen Werkzeuge weiterführen können und auch experimentell eben schauen müssen, wie wir da an dieses Phänomen neu rankommen.
Genau, du hast nämlich da kritisiert, dass der eigentlich nur die ganzen alten Theorien nochmal so ein bisschen aufwärmt und versucht, das Digitale und diese verschiedenen Algorithmen da so reinzupressen. Und hast eigentlich ein kleines Plädoyer gehalten für radikale Theoriebildung, auch aus der Notwendigkeit des Gegenstands heraus. Und nun haben wir aber eine schöne Old-Fashioned-Theorie, könnte man sagen. Also ich glaube, weniges ist so Mainstream wie Bourdieu. Das ist auch eine Kritik an ihm. Und jetzt sagst du, das ist eine ganz besondere Theorie. Also was denn du? Brauchen wir ganz neue Theorien für einen ganz neuen Gegenstand wie Algorithmen? Oder können wir doch so ein bisschen schauen, ja, die alte Theorie passt, aber die andere nicht? Also warum ist das eine ganz schlecht, Selwyn, und jetzt bist du so von diesem relationalen Habitus-Ansatz überzeugt? Also wie passt das denn zusammen?
Ja, weil ich eben jetzt der Kritiker bin, André.
Ich denke, du bist der Befürworter.
Ich meine, das war ich der Kritiker, so, okay. Ne? Das war die Kritikerposition, und jetzt bin ich eben der Befürworter. Da ist das ja daneben nicht zu kritisieren, nicht? Das ist ja sozusagen, das liegt ja in der Rolle. Das
ist so in der Rollentheorie. Aber ich hatte dich eben doch so verstanden, dass du eigentlich, also auch diese dein Argument eben mit der Relationalität, dass du das eigentlich wirklich gut findest, oder nicht?
Ich finde die Relation, das finde ich sozusagen die Stärke des Buches. Also das denke ich tatsächlich, dass das wichtig ist. Ich finde das Buch auch insofern ganz wichtig, weil es unheimlich viele Forschungsstände präsentiert. Also man lernt also alles, wenn man sich sozusagen mal mit dieser ganzen Frage von algorithmischer Diskriminierung, alle diesen Aspekten, die man jetzt bei der Frage des Digitalen innerhalb einer sozialwissenschaftlichen, soziologischen Diskussion lernen will, was man da alles berücksichtigen muss, was da alles relevant ist. Das ist alles sozusagen relativ nicht umfänglich aufgeführt. Das kann man auch als sozusagen gute Literaturquelle verwenden, für ein paar Jahre zumindest, bis dann wieder Neues entsteht. Da ist relativ viel berücksichtigt. Also das gibt sozusagen keine einfache Theorie, die sagt, hier werden eben alle sozusagen diszipliniert oder so nicht. Also es versucht sozusagen schon immer auch nicht, also mit dieser Positionierung von Code in Culture und Culture in Code, diese Doppelseitigkeit, doppelseitigen, wechselseitigen Prozesse zu berücksichtigen, das finde ich schon ziemlich gut. Ansonsten, wenn man das sozusagen jetzt die Rolle, wenn du mich sozusagen zwingst, jetzt sozusagen meine Rolle als Befürworter zu verlassen, würde ich natürlich diese Kritik genauso an Aroldi führen, wie ich sie vorher geführt habe, dass es tatsächlich eben klassische soziologische Theorien nimmt, die man halt darüber prägt. Das ist die Kritik, hätte ich jetzt sozusagen, wenn ich Kritiker gewesen wäre, auch geführt. Aber das ist ja jetzt nicht meine Funktion.
Okay. Ja, weil ich finde, das kann man schon sagen, ne? Also er nimmt eigentlich diese alte Theorie und ja, stülpt die einfach auf diesen neuen Gegenstand über. Und was man, glaube ich, nicht findet, ist ja sowas wie eine Theorieweiterentwicklung. Also man kann ja auf der einen Seite kritisieren, oder man könnte ja sagen, so wie du das gemacht hast, man braucht auch neue Theorien für neue Gegenstände. Man könnte aber das, finde ich, ein bisschen abschwächen und sagen, naja, man kann ja zumindest die Theorien weiterentwickeln für neue Phänomene, die jetzt erst aufkommen.
Aber das würde man ja schon sagen, dass der Maschinenhabitus nicht Bourdieus Habitus in seiner Reinform ist. Das haben wir ja jetzt besprochen.
Aber ich würde immer noch sagen, dass es halt Habitustheorie minus zentrale Punkte dann auf Algorithmen gepresst. Also da finde ich, kommt da nicht raus. Ich finde, das ist einfach, also ist doch nur eine Anwendung. Oder siehst du irgendwo eine Weiterentwicklung, außer dass es jetzt bezogen ist auf Algorithmen? Also wirklich eine theoretische Weiterentwicklung, das meine ich.
Das ist die Frage, was man unter Weiterentwicklung versteht, aber er macht ja schon relativ deutlich, dass ein Maschinenhabitus nicht ein Menschenhabitus ist. Also da würde man ja schon sagen, das ist auf jeden Fall erstmal eine Weiterentwicklung. Ob man jetzt mit dieser Weiterentwicklung furchtbar zufrieden ist, weil es ja eigentlich sehr limitativ oder negativ ist, dass man sagt, da wir haben halt keine Schmerzen oder keine Empfindungen oder verstehen das nicht, hat man natürlich schon den Eindruck haben zu sagen, da wird eigentlich nur von dem vollen Menschenhabitus-Konzept ein paar Aspekte abgezogen und das, was übrig bleibt, ist Maschine. Aber trotz alledem würde ich schon sagen, auf der konzeptuellen Ebene wird der Versuch gemacht, das irgendwie schon anzupassen.
Ja, ich glaube, das reicht mir dann nicht.
Ansonsten funktioniert das ganze Buch ja gar nicht, nicht? Also das besteht ja darauf, dass es einerseits eine Ähnlichkeit geben muss, auf der anderen Seite aber auch eben nicht identisch sein kann.
Ja, ich glaube, ich hätte mir gewünscht, er hätte das Buch anders angelegt. Und zwar die Habitus- oder die Praxistheorie von Bourdieu quasi als Heuristik nutzen und dann schauen, okay, wohin komme ich, wenn ich das auf Algorithmen anwende, wo sind die Grenzen? Das hat er ja benannt, das hast du ja auch deutlich gemacht. Aber was lernen wir jetzt auch, wenn wir das quasi theoretisch zurückspiegeln? Also inwieweit müssen wir unsere Habitustheorie vielleicht verändern und sehen damit allgemein mehr und auch bei anderen Phänomenen vielleicht Neues? Und das sehe ich nicht. So.
Tja, André.
Also auch mal abgesehen von meiner Kritikerrolle. Also ich, es ist halt eine Anwendung, finde ich. Und aber dann auch nicht mehr, oder? Also
ja, das, wie gesagt, das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Okay. Ich denke, der Begriff des Maschinenhabitus ist schon ein eigenständiger Begriff. Da würde ich schon sagen, wenn jetzt die Frage auftaucht, hat jemand einen eigenen Begriff erfunden? Wenn wir das jetzt sozusagen mal ins Deutsche übersetzen, dann hätte man sogar ein eigenes Wort, Maschinenhabitus. Maschinenhabitus. Würde ich sagen, das entspricht jetzt erstmal den Anforderungen, ein eigenes Konzept geschaffen zu haben. Dass das sozusagen jetzt ja, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen kann. Das verstehe ich, also das kann ich auch so sehen. Also man muss jetzt vielleicht noch mal kurz, wenn man noch mal aus den Rollen aussteigt und noch mal kurz einen Überblick über das Buch gibt, sagen, dass es auch eine gewisse Redundanz hat. Also das eine ist sozusagen so ein empirischer Teil und dann so eine Theorie der des Maschinenhabitus, wo man auch gar nicht so richtig dann mehr versteht sozusagen, was da jetzt Neues gesagt wird. Also wenn es um die Kapitel 4, Theory of Machine Habitus, dann geht, wird eigentlich das alles nochmal gesagt, was in den vorhergehenden zwei Kapiteln auch schon gesagt worden ist. Also das ist ein bisschen redundant. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt zurück in die Rolle des Verteidigers gehe, auch eine Frage des Anspruchs, den man hat. Im Sinne, ja, dass man sozusagen sagt, wir brauchen jetzt endlich mal soziologische Ansätze, die auch Computergerätschaften, Software und so weiter soziologisch verstehen, wäre das sicher ein richtiger Versuch. Ich finde, wie gesagt, es ist jetzt nicht so platt wie bei anderen. Bei dem Svelnit fand ich es schon noch platter, weil da einfach wirklich sozusagen behauptet wird, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Also man kann sozusagen einfach klassische Sozialstrukturanalysen alles nehmen, was wir haben und sagen, es ist eben alles, hat sich nichts geändert, alles ist dasselbe. Das fand ich da sozusagen schon frustrierender. Hier wird zumindest der Versuch gemacht zu sagen, es gibt etwas anderes, das Digitale ist etwas anderes als das Menschliche, aber wir können es mit unseren soziologischen Konzepten versuchen einzufassen und können dabei Unterschiede beobachten. Also Maschinenhabitus wäre Menschenhabitus. Ja, aber wie gesagt, das hat auch, Buch hat auch sozusagen seine konzeptuellen Grenzen und ist mit 150 Seiten wahrscheinlich, wenn man es kompakter gefasst hätte, hätte man es auch wahrscheinlich noch auf 90 kürzen können und hätte einen ganz kompakten Text gehabt.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es eine komplett verschenkte Lektüre war. Und die ersten, ja, drei Kapitel sind eigentlich schon interessant und liest sich gut und du hast schon recht, die Perspektive ist nicht uninteressant. Ich glaube, diesen vierten Teil, die Theorie des Maschinenhabitus, das kann man sich wirklich schenken. Da kommt nicht mehr viel Neues und was da steht, ist auch so ein bisschen langweilig und lappt so ein bisschen ins Triviale, glaube ich.
Diese Fallstudie zum Schluss, die eigene, die er dann sozusagen vor ein paar Jahren mit ein paar Leuten gemacht hat, die passt da auch überhaupt nicht rein. Da soll sozusagen gezeigt werden, ich habe auch mal empirisch in dem Feld gearbeitet, aber eigentlich bringt das nichts viel Neues. Also eigentlich sind es die ersten drei Kapitel, die man lesen kann.
Genau, das denke ich auch. Und die würde ich auch empfehlen. Die lesen sich gut. Irgendwie das hatte ich ja vorhin gesagt, diese Grundintuition, die finde ich immer noch sehr, sehr charmant zu sagen. Naja, eben, wir können den Habitus nutzen, weil kein Bewusstsein da ist. Das finde ich, also diese Umkehrung finde ich das Stärkste eigentlich an dem Buch. Genau, aber vielleicht kann man sich dann doch mehr wünschen und vielleicht müssen wir mal unsere Ansprüche klären an Bücher und auch an Texte, wie hoch wir da rangehen.
Also wenn man jetzt sozusagen sich ein bisschen mit dem Thema schon auskennt, dann relativiert sich das, weil man eben viele dieser Studien dann schon natürlich schon mal gelesen hat und die kennt man auch, die Fragen zur Diskriminierung kennt man dann, also das dann das Thema ist dann nicht mehr besonders überraschend und natürlich, klar, kann man auch sagen, die sozusagen das Konzept des Maschinenhabitus, wenn man das dann einmal verstanden hat, dass das eben auch diese Wechselrelationalität hat, also Code in der Kultur und Kultur im Code. Und wenn man das einmal kapiert hat, wie es funktioniert, ist es dann auch schon relativ schnell gut.
Also einigen wir uns auf eine bedingte Empfehlung?
Also ich finde das eigentlich ganz lesenswert. Wie gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, wer man ist. Wenn man sich insgesamt auch sagt, ich interessiere mich eigentlich auch für die ganze Forschungsliteratur zur digitalen Soziologie, finde ich das hier eigentlich, was da an Material sich findet, eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ja. Ich finde die Konzeptualisierung, Theoretisierung, das kann man bestimmt noch besser, intensiver machen, aber es entspricht natürlich ein bisschen so der aktuellen Publikationskultur. Es gibt keine umfassenden Theoriesysteme mehr. Man hat meistens ein Konzept. Das eher sozusagen auch in dieser Aufsatzkultur entsteht. Es gibt ein Konzept und dann gibt es sozusagen eine Analyse und das war's. Das findet sich sehr auf ähnliche Weise ein bisschen ausgeweitet. Da ist die Chance natürlich, da würde ich dir recht geben, die so ein Buch bietet, eigentlich nicht genutzt worden. Mhm. Da hätte man sagen können, in einem Buch kann man das ja meistens so noch ein bisschen systematischer entfalten. Da bleibt schon sehr sozusagen bei diesem Maschinenhabitus-Konzept als eine sozusagen zentraler theoretischer Beitrag.
Ja, also da wäre ich ganz bei dir. Ich würde abschließend sagen, lesen Sie die ersten 100 Seiten, die ersten drei Kapitel. Das lohnt sich auch. Da lernt man viel. Und wie du gesagt hast, auch über den Forschungsstand, wenn man sich nicht so sehr damit auskennt. Und ich glaube, auch die sich damit auskennen, da kann auch diese Perspektive nochmal helfen, ein paar Sachen anders und neu zu sehen. Genau, und ist auf jeden Fall, also im Vergleich zu Selvin, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das könnte man sagen, glaube ich.
Finde ich schon, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also das ist, kann man auch als eine Einleitung lesen. Mhm. Nur, dass sie eben hier, weil sie versucht, noch einen eigenen theoretischen Beitrag zu machen, auch noch ein bisschen anspruchsvoller oder gewinnbringender, intellektuell vielleicht auch.
Genau. Ja, das ist doch vielleicht ein gutes Fazit. Dann verbleiben wir so damit. Wir behalten unseren Schwerpunkt des Digitalen und des Algorithmischen noch ein wenig bei. Schauen Sie auf Twitter, da lesen Sie, was kommt und was kommen wird. Wir sind gerade dabei, Leute einzuladen, mit denen wir nochmal ihre Texte diskutieren können. Das hat sehr viel Spaß gemacht letztes Mal. Genau, und dann heißt es, bis zum nächsten Mal.
Ja, genau, bis dahin.
Bis tschüss. Dann, tschüss.
Der Streit über neue soziologische Literatur. Digitalisierung Spezial.